Anfang geschehe im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Trotz Ferien, trotz Blitz und Donner und Regen haben Sie hierher gefunden. Ich freue mich. Ich grüße Sie mit dem Wort aus der Bibel: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Wo sollte mir grauen? Wir beten. Herr, unser Gott, dieser Tag ist dein Tag. An ihm hast du mit deinem Wort, es werde Licht, dein Werk begonnen. Sprich auch heute in unseren Herzen, es werde Licht, damit alle Finsternis von uns weicht. Herr Jesus Christus, dieser Tag ist dein Tag. An ihm bist du auferstanden und deinen Jüngern erschienen. Nun tritt auch mit deinem Friedensgruß in unsere Mitte. Heiliger Geist, dieser Tag ist dein Tag. An ihm bist du zu den Jüngern gekommen. Nun komm auch heute zu uns mit deiner Kraft und deinem Trost. Herr, wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an. Amen. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Es sei stille vor ihm, alle Welt. Miteinander das Bekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Im 22. Kapitel der Offenbarung heißt es: Und der Herr zeigte mir einen Strom des lebendigen Wassers klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Auf beiden Seiten des Stromes mitten auf der Gasse ein Baum des Lebens. Der trägt 12-mal Früchte und bringt seine Früchte alle Monate, und die Blätter des Baumes dienen zur Heiligung der Völker. Und es wird nichts mehr unter dem Bann sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird darinnen sein, und seine Knechte werden ihm dienen und sehen sein Angesicht, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und wird keine Nacht mehr sein. Und sie werden nicht bedürfen einer Leuchte oder des Lichtes der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten, und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und nun singen wir miteinander das Hauptlied dieses Sonntags, 226. 226, die Verse 1 bis 5. Thank you. Liebe Gemeinde, in der Mitte dieses Sonntags steht heute jener Bericht von der Heilung eines Blindgeborenen, aufgeschrieben im 9. Kapitel des Johannesevangeliums. Dort heißt es von Vers 1 bis Vers 7. Und Jesus ging vorüber und sah einen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er ist blind geboren? Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Ich muss wirken die Werke des, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Dieweil ich bin in der Welt, bin ich das Licht der Welt. Da er solches gesagt, spie er auf die Erde und machte einen Brei aus dem Speichel und legte den Brei auf des blinden Augen und sprach zu ihm: Gehe hin zu dem Teich Siloa, das ist verdolmetscht, gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. Amen. Medizinisch gesehen war er ein hoffnungsloser Fall, dieser Blinde in der Gasse Jerusalems. Selbst die Christoffel-Blindenmission, die heute den Kampf gegen die Geißel des Orients aufgenommen hat, hätte ihm nicht helfen können. Der Arzt zuckte bedauernd die Achseln. Der Mann hat kein Trachom, das durch Medikamente zum Stillstand gebracht werden könnte. Der Mann hat keinen Star, der durch einen chirurgischen Eingriff beseitigt werden könnte. Der Mann hat keinen zu hohen Blutzuckerspiegel, der durch geeignete Diät gesenkt werden könnte. Nein, dieser Mann besitzt keinen Sehnerv. Blind geboren, stark behindert, eine negative Erbanlage. Medizinisch gesehen war ihm nicht zu helfen. Und sozial gesehen war er ein trauriges Schicksal. Diese Gassen Jerusalems wimmelten ja von Menschen, die mit ihren ausgestreckten Armen die Fußgänger belästigten und mit ihren umgestülpten Mützen die Fußgängerzonen blockierten. Und darunter gab es noch viel Ärmere als er war. Solche, die kein Dach überm Kopf und keine Eltern zu Hause hatten. Deshalb wehrte der Sozialfürsorger energisch ab. Du hast Vater und Mutter, geh doch dorthin, die haben die Sorgepflicht. Was kann die Fürsorge dafür, dass dich diese Rabeneltern zum Berufsbettler gestempelt haben? Auf unserer Warteliste stehen noch ganz andere Härtefälle. Sozial gesehen war er ein armer Teufel. Und religiös gesehen war er ein schwarzes Schaf. Die Gottesdienstbesucher, die dort über seinen weißen Stock stolperten, die hatten beim Rabbi im Unterricht gelernt, dass jeder sein Leben lebe, das er verdiene. Es gehe ihm so, wie er es verdient hat, und keinen Deut anders. Gott zahlt heim Maß gegen Maß. Sie beteten einen Gott an, der vom Himmel herab die Leute beobachtet und die gute Tat belohnt und die schlechte Tat bestraft. Und deshalb sagten sie zu ihm: Mein lieber Mann, du bist in Sünden geboren, du hast ja ganz gehörig Dreck am Stecken, du bist verloren. Gewiss warfen sie ihm zuweilen einen roten Pfennig in seine Mütze, aber das änderte sich nichts an ihrer innersten Überzeugung, an seinem Schicksal ist er selber schuld. Wer also medizinisch aufgegeben, wer sozial abgeschrieben und religiös abgestempelt ist, der ist wirklich im Dunkel, der sitzt wirklich in der Nacht, der hockt wirklich in der Finsternis. Man muss vielleicht Max Frischs berühmtestes Buch »Mein Name sei Gantenbein« lesen, um jene schmerzlichen Erfahrungen eines Blinden kennenzulernen, der nicht nur nicht das Licht der Sonne sieht, das Blau des Himmels und das Grün der Wälder und das Rot und das Gelb der Blumen, sondern der auch keine Liebe der Menschen spürt. Ein Mann im Dunkel, das ist er, ein Mann im Dunkel. Und an ihm kommt Jesus vorbei. Und an diesem Haufen Elend geht Jesus vorüber und an dieser abgerissenen Gestalt kreuzt Jesu Weg. Es kommt zu einer spannenden Begegnung zwischen dem, der sagen muss, ich bin im Dunkel der Welt, und dem, der sagen kann, ich bin das Licht der Welt. Tag und Nacht prallen aufeinander, so wie auf einem Gemälde Rembrandts. Was wird dieser Jesus tun? Wird er auch nur die Achseln zucken, so wie der Arzt? Wird er auch nur energisch abwehren, wie der Sozialfürsorger? Oder wird er auch nur den moralischen Zeigefinger erheben, wie die Frommen? Was tut Jesus? Auf diesen Herrn kommt alles an. Er steht in der Mitte der Geschichte. Wegen ihm ist sie ja erzählt worden. Was tut Jesus? Johannes berichtet dieses Dreifache. Zum Ersten, Jesus macht Licht im Dunkel. Und das Zweite, Jesus bringt Licht ins Dunkel. Und zum Dritten, Jesus ist Licht, trotz Dunkel. Also zum Ersten, Jesus macht Licht im Dunkel. Er hat sich mit unserer Aufteilung nicht abgefunden, die Bert Brecht in seiner Drei-Groschen-Oper im Song so besungen hat. Die einen sind im Dunkel, die anderen sind im Licht, und man siehe die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht. Jesus hat sich nie mit unserer Aufteilung befreundet, die von Sonnenseiten und Schattenseiten des Lebens spricht. Die einen hausieren im Keller und die anderen logieren im Bungalow. Und man kennt die vom Bungalow und die vom Keller kennt man nicht. Jesus hat sich nie an diese schmerzliche Aufteilung gewöhnt. In Bethlehem ist er geboren. Im Hinterhaus kam er zur Welt. Im Stall ging das Licht an. Unsere Väter haben dann so gesungen, das ewig Licht geht da herein, gibt der Welt einen neuen Schein. In Samaria, Judäa, Galiläa lebte er. In Elendsvierteln schlug er sein Quartier auf. In Krankenzimmern wurde es hell. Unsere Väter wussten es doch. Das Licht, das große Licht ist in die Welt gekommen. Licht, das in die Welt gekommen. Sonne voller Glanz und Pracht. Und in Jerusalem ist er gestorben. Im Felsengrab wurde er bestattet. Aber am dritten Tag zerschnitt dieses Licht alle Finsternis. Und unsere Väter haben gejubelt, auf, mein Herz mit Freude, nimm wahr, was heute geschieht. Wie kommt nach großem Leide nun ein so großes Licht? Weil Jesus Licht im Dunkeln macht, deshalb tappt er nicht im Dunkeln. Deshalb sind bei ihm nicht alle Katzen grau, deshalb verschwinden bei ihm nicht irgendwelche Konturen. Er sieht jenen, der blind geboren war. Er sieht jenen, den andere abgewiesen haben. Er sieht jenen, den andere aufgegeben haben. Er sieht jenen, den andere brandmarkten. Jesus übersieht ihn nicht. Jesus sieht doch die hoffnungslosen Fälle. Jesus sieht doch diese traurigen Schicksale. Jesus sieht dies alles. Jesus sieht jeden. Jesus sieht sie. Und weil dem so ist, deshalb gibt es keine Ecke mehr, die im Dunkel und deshalb außerhalb seines Blickwinkels läge. Und so gilt dieser Satz auch für jene, die mit einem mittelmäßigen Abitur bei der Vergabe von Studienplätzen glatt übersehen werden. Jesus geht vorüber und sieht. Es gilt auch für die, die nach Studium und Referendarzeit nun keine Anstellung bekommen. Jesus geht vorüber und sieht. Es gilt auch für die, die wegen Krankheit oder Alter einfach beiseite geschoben werden. Jesus geht vorüber und sieht. Und es gilt auch für die, die angesichts dieses kommenden Herbstes und angesichts der waffenstarrenden Völker blind vor Angst sind. Jesus geht vorüber und sieht. Freunde, solange uns aber Jesus im Auge hat, ist nichts verloren. Jesus macht Licht im Dunkel. Das ist das eine. Und das andere. Jesus bringt Licht ins Dunkel. Und zwar in jenes Dunkel der quälenden Warum-Frage. Warum muss ausgerechnet dieser Mann diese Blindheit erleben? Warum muss ausgerechnet dieser Mensch diese Behinderung ertragen? Warum muss ausgerechnet der dieses herbe Schicksal ein Leben lang schultern? Sie kennen doch diese Frage auch. Warum muss ausgerechnet ich diesen Weg gehen? Warum muss ich ausgerechnet den Krebs bekommen? Warum muss ausgerechnet ich mit solch schwierigen Kindern fertig werden? Die Leute suchen eine Antwort in der Vergangenheit. Der hat vieles auf dem Kerbholz. Der hat doch wirklich viel am Stecken, Dreck am Stecken. Oder der hat doch ganz miese Eltern, die ihm nur sein Sündenregister vererbt haben. Aber Jesus schaut nicht in die Vergangenheit. Jesus schaut in die Zukunft. An ihm soll Gottes Werk sichtbar werden. Damit ist der Zusammenhang von Schuld und Schicksal nicht einfach vom Tisch geweht und Tisch gefegt. Es gibt eine Kettenreaktion der Schuld, die sich psychisch und physisch auswirkt. Schuld kann ein ganzes Leben zerstören. Aber hier gilt es, jene wahrhaft evangelische Wendung mitzuvollziehen. Jesus wandelt die Warum-Frage in die Wozu-Frage. Die Leute fragen, warum ist er so? Er fragt, wozu ist er so? Er verwandelt die kausale Frage in die teleologische Frage. Die Leute fragen, woher kommt das? Und Jesus fragt, wohin führt das? Jesus verwandelt die Frage nach der Motivation in die Frage der Proklamation. Die Leute fragen, was ist die Ursache? Und Jesus fragt, was ist das Ziel? Die Blindheit ist zu etwas da. Die Behinderung hat etwas zu sagen. Die Krankheit hat einen tiefen, ja unersetzlichen tiefen Sinn. An ihr soll ihm Gott groß werden. Mit ihr soll ihm Gott begegnen. Durch sie soll Gott in seinem Leben zum Zuge kommen. Liebe Freunde, das ist das Licht im Dunkel. Dass es jetzt nichts, aber auch gar nichts mehr in unserem Leben gibt, an Schwerem und Unverständlichem, das hier nicht seinen letzten Sinn hat. Jeder Abend soll dazu dienen, dass es morgen werden kann. Jede Nacht soll dazu dienen, dass der Tag heraufziehen kann. Jede Finsternis soll dazu dienen, dass der Stern seiner Liebe und Barmherzigkeit funkeln kann. Der Dichter Stefan Andres, den ich besonders liebe, schrieb in einem seiner Lebensberichte so: Heute danke ich meinem Unglück, dass es mich durch 10 Jahre arm, unbekannt und einsam ließ und dadurch in die Nähe Gottes trieb. Und der französische Widerstandskämpfer und Universitätsprofessor Jacques Le Serin, der mit 8 Jahren sein Augenlicht verlor, bekannte in seinen Erinnerungen an die schrecklichen Jahre im KZ Buchenwald: Jeden Tag danke ich dem Himmel dafür, dass er mich als Kind blind werden ließ. Dadurch traf ich auf die Freude, die nicht von außen kommt, und auf das Licht, das selbst dann in uns ist, wenn wir keine Augen haben. Liebe Freunde, warum fällt es uns so schwer, es im Blick auf unsere Krankheit zu sagen, an ihr soll Gott groß werden? Warum fällt es uns so schwer, es im Hinblick auf unsere Behinderung zu sagen, mit ihr will mir Gott begegnen? Warum fällt es uns so schwer, im Blick auf unsere persönliche, so schwere Situation zu bekennen: Durch sie soll in meinem Leben Gott zum Zuge kommen? Gott bringt Licht ins Dunkel, doch. Und das Letzte: Jesus ist Licht trotz Dunkel. Auf der Erde macht dieser Herr einen Brei, legt ihn auf die Augen des Blinden und sagt: Geh hin zum Teich Siloa und wasche dich. Und der Mann ist gehorsam, geht und wird sehend. Sehen so wie alle Blinden einmal die feinsten Federstriche eines Albrecht Dürer sehen werden. So wie alle Tauben einmal das zarteste Pianissimo eines Mozarts hören werden. So wie alle Gelähmten einmal die deformiertesten Lendenwirbel wieder bewegen können. Wo Jesus ist, dauert das Elend nicht ewig. Er wird sehend, aber nicht glücklich. Auf einmal schaut er jene Nachbarn, die ihm nicht entgegeneilen und ihm die Hand schütteln, sondern die ihn angaffen und ihm peinliche Fragen stellen. Jetzt auf einmal sieht er erst diese Pharisäer, die kein Dankgebet mit ihm sprechen, sondern ihn ins Kreuzverhör nehmen und ihn aus der Kirche ausschließen. Jetzt erst sieht er seine Eltern, die nicht die Tür aufreißen und ein Fest veranstalten, sondern die ihm die kalte Schulter zeigen und sich von ihm absetzen. Es ergeht ihm so wie den 5 blinden Brüdern in Sizilien, von denen die Tagespresse berichtete. Durch eine große Spende konnten sie alle operiert werden. Sie alle bekamen das Augenlicht wieder zurück. Sie alle wurden sehend. Die Freude war übergroß, aber nur für kurze Zeit. Erst jetzt sahen sie, in welchem Elend sie aufwuchsen. Und erst jetzt erkannten sie die Armut, in der sie groß werden mussten. Wer mit seinen Augen nur das Licht der Sonne sieht, hat das Glück noch nicht gesehen. Glücklicherweise begegnet er noch einmal diesem Herrn. Und er tut ein zweites Wunder. Zum Augenlicht kommt das Glaubenslicht hinzu. Bisher dachte er, das ist solch ein Wunderheiler, ein Heilungskünstler, ein Superman. Und jetzt erkannte er im Dunkel der Welt dieses Licht der Welt, jenes Licht, kein Irrlicht, das ein paar armselige Jünger an der Nase herumführt, kein Stopplicht, das nur irgendwelche Wege verbaut, kein Blaulicht, das nur irgendwelchen Unfall markiert, kein Rücklicht, das nur die Vergangenheit erhält, sondern Jesus Christus ist Flutlicht, vor dem die Schatten fliehen. Im Dunkel der Welt ist dieses Licht aufgegangen. Selbst ihre dunkelsten Talwege können jetzt sonnenhell werden. Ja, auch die Nacht des Todes muss einmal vor diesem Lichte fliehen. Er brauchte dieses Licht. Jeder braucht dieses Licht. Sie brauchen dieses Licht, weil sie Jesus Christus brauchen. Und deshalb ist jene Bitte so unendlich wichtig. Gib uns Augen, die was taugen. Rühre meine Augen an. Denn das ist die größte Plage, wenn am Tage man das Licht nicht sehen kann. Amen. Wir singen vom Lied 197. Lied 197, die Verse 3, 6 und 8. Wunderbarer Gott, verborgen sind deine Wege, aber deutlich ist dein Ziel. Darum lass uns deine Heimsuchungen bejahen, auch wenn wir sie nicht begreifen. Bei allem, was du tust, hast du deine guten Gründe. Hilf uns, durch alles hindurch zu glauben, dass du es gut mit uns meinst. Darum lass uns deinen Heimsuchungen stille halten. Bewahre uns davor, uns dagegen zu empören. Lass uns nicht zum Gift werden, was du uns als Heilmittel zugedacht. Herr, gib uns Tapferes zu tun für unsere Brüder, die Lasten tragen. Gib uns das befreite Lachen über die Künste des großen Feindes. Du wirst zuletzt doch siegen über unsere Angst, unsere Not, unsere Verzweiflung. Du wirst siegen über unsere Welt, die voll ist von Hunger, Krieg und Kriegsgeschrei. Du wirst deine Güte aufstrahlen lassen über uns, wie die Sonne nach einer kühlen Nacht. Die ganze Schöpfung, Herr, wartet sehnsüchtig auf dein letztes Ziel. Hilf uns Geduld haben, denn du hast sie auch. Herr, wir preisen dich und wir warten auf dich. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Gib uns unsere Schuld, in unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sehende Augen gibt er den Blinden. Wir singen zum Beschluss miteinander vom Lied 198, die Verse 6 und 8. Liebe Freunde, in den vergangenen Tagen erlebte der Bundesstaat Santa Catarina in Brasilien eine der größten Hochwasserkatastrophen seiner Geschichte. Nach tagelangen Regenfällen stiegen die Flüsse und setzten dieses wunderschöne Land, das ich selber zweimal kennenlernen durfte, unter Wasser. Auch unsere Brüder und Schwestern, die durch uns und gerade mit der Stiftsgemeinde durch die Gnadauer Brasilienmission verbunden sind, haben schwer, sehr schwer zu leiden. Mit diesem Wasser ist es bei ihnen dunkel geworden. Missionar Harry Beims, ein deutsch sprechender Brasilianer, der sich gegenwärtig hier zum Besuch in Deutschland aufhält, wird uns kurz berichten.
Queridos amigos, queridos irmãos, o Senhor diz, há uma infelicidade na cidade que o Senhor não faça. Ihr lieben Freunde, liebe Geschwister, ist auch ein Unglück, das der Herr nicht tut in der Stadt. Eu quero saudá-los em nome da nossa missão e transmitir aqui as nossas saudações e as nossas congratulações e os nossos agradecimentos por tudo que fizeram por nós até aqui. Ihr Lieben, ich möchte ein herzliches Dankeschön sagen für alles, was Sie für uns getan haben schon bisher. Und ich soll auch hier Grüße weitergeben von unserem Vorstand und von unserer Mission in Brasilien. Viele von euch haben bestimmt gehört von dem großen Hochwasser in Santa Catarina. Wir haben bisher nur kurze Nachrichten über Telefon. In Rio do Sul, wo wir wohnen, ist die Buchhandlung der Mission ganz zerstört worden. Unser Bruder Horst Niggemann, der bei uns einhütet, soll alles verloren haben. Unser Bruder Harry Greul, der eine Apotheke hat, hat alles verloren. Diese Häuser liegen so, dass man daraus schließen kann, dass 70% der Stadt in Wasser stand und viele von den 40.000 Menschen, die dort leben, hart betroffen sind. Auch in Blumenau, eine Stadt von 150.000 Einwohnern, wo der Hauptsitz unserer Mission ist, waren alle Häuser und Säle der Mission hoch im Wasser. Es sind auch hier tausende Menschen obdachlos geworden. Wir haben fast jedes Jahr Hochwasser, aber dieses Mal ist es zu einer Katastrophe geworden, mit 16 Meter über den Normalstand. Der ganze Staat Santa Catarina soll hart von dieser Flut betroffen worden sein. Warum? Wir sagen auch, wie Herr Pastor Eisler, wozu hat Gott es getan? Wir wissen es noch nicht, aber unser Herr weiß es, warum er unsere Heimat so heimgesucht hat. Ich sagte schon, ist auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tue. Möge dieses unserem Volk zum Segen werden. Unsere Aufgabe ist jetzt helfen, lindern und trösten. Wir werden unserem Aufenthalt in Deutschland eher abbrechen und in den nächsten Tagen in unsere brasilianische Heimat fliegen. Wir danken ganz herzlich für alles fürbittendes Gedenken. No mundo tendes medo, não vos preocupeis, eu venci o mundo. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.
Der Kirchengemeinderat hat in diesen Tagen beschlossen, das heutige Opfer als Sonderopfer mit hinüber nach Brasilien zu geben. Ich bitte Sie um offene Hände und ich danke Ihnen für Ihr Geben heute. Am Freitag Stunde der Kirchenmusik und nach dem Segen noch als Orgelnachspiel. Nun freut euch, liebe Christengemeinde, eine Choralbearbeitung von Johann Sebastian Bach. Und nun geht mit dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.